Sind amerikanische IT-Anbieter noch vertrauenswürdig?
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership. Und heute will ich mal mit einer Beobachtung starten, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und vielleicht können Sie das ja auch bestätigen. Auf LinkedIn und in anderen Social Web oder auf anderen Social Web Plattformen wird auffallend oft die Frage diskutiert, sind amerikanische IT-Anbieter als Technologielieferanten oder auch als Cloud-Provider eigentlich noch vertrauenswürdig? Oder man könnte vielleicht sogar besser sagen, haben diese Unternehmen, also ich rede hier von Microsoft, Amazon, Google und Co., haben diese Unternehmen in Zeiten von Donald Trump überhaupt noch die Chance, vertrauenswürdig aufzutreten?
Ja, Hendrik, die Diskussion, die sehe ich auch. Und aus meiner Sicht ist es auch nicht verwunderlich. Weil wenn ich mir das Bild von der Amtseinführung von Trump vergegenwärtige, und dann sehe ich, wie Zuckerberg, Cook, Ellison, Pinchai und Elon Musk, wie die alle stramm stehen. Und dann auch die ersten 100 Tage von Trump ein erratisches Regieren, Infragestellen von ganzen Institutionen, der Demokratie insgesamt. Also durchaus nachvollziehbar, die Diskussion.
Ja, diese Bilder von der Amtseinführung sind das eine, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was seitdem so passiert ist, dann klingeln ja doch die Alarmglocken. Ne? Die großen US-Unternehmen fahren jetzt ihre Diversity- und Inclusion-Programme zurück, einfach nur um bei Trump nicht anzuecken. Ne? Und das geht ja nicht, das geht ja sogar über die USA hinaus. Hier in Deutschland, SAP hat es auch gemacht. Und die Personalchefin hatte jetzt echt einen schwierigen Job, in der FAZ in einem langen Interview zu erklären, warum das unbedingt notwendig gewesen ist.
Ja, und es geht ja noch weiter. Wenn ich mir die Meldung von der Agentur AP ansehe, möchte die US-Regierung jetzt auch Einfluss auf die KI-Modelle der großen Anbieter nehmen. Ja, man möchte keine woke AI haben. Also keine KI, die Fairness und Ausgewogenheit bezüglich Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung berücksichtigt. Also so ein Stück weit wie das Rad einfach wieder zurückdrehen.
Ja, das ist ziemlich irritierend, glaube ich, auch für deutsche Anwender. Ich könnte mir vorstellen, dass sich in ganz vielen Unternehmen jetzt viele IT-Chefs Gedanken machen über das Thema IT-Sicherheit und vor allem auch Datenschutz im Zusammenhang mit Cloud Computing. Wir kennen ja alle den Cloud Act der US-Ermittlungsbehörden unter bestimmten Bedingungen den Zugriff auf in den USA gespeicherten Daten in der Cloud erlaubt. Und wenn man genauer reinliest, dann sind es eben nicht nur Daten, die in den USA gespeichert sind, sondern es sind auch Daten, die US-amerikanische Anbieter in europäischen Rechenzentren vorhalten. Der Cloud Act ermöglicht den amerikanischen Geheimdiensten einen ziemlich weitreichenden Zugriff auf Daten. Und ich glaube, das war zu Zeiten von Joe Biden noch akzeptabel. Aber jetzt unter Trump und Elon Musk und all den anderen fangen viele Unternehmen an, sich darüber Gedanken zu machen, wie sicher ihre Daten eigentlich noch in der US-Cloud sind. Oder wie siehst du das?
Ja, und deswegen aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich und auffallend natürlich auch, wie viel jetzt über europäische IT- und Cloud-Angebote gesprochen wird. Bei den deutschen Cloud-Anbietern wie Stack IT oder IONOS brummen die Geschäfte. Wir hatten selber ja in unserem Podcast das vorletzte Mal ein Startup aus Germering, die den Deutschland-GPT anbieten. Das heißt, für Mittelständler eine Lösung haben, wo die Daten tatsächlich hier im Land bleiben. Auf der anderen Seite, im Vergleich zu den US-Anbietern, sind wir Europäer halt immer noch ziemlich schwach auf der Brust. Und wenn man ja von ein paar Ausnahmen wie SAP absieht.
Ja, und vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat sich uns beiden, Klaus und mir, natürlich die Frage gestellt, was für Alternativen haben wir denn eigentlich in Deutschland, in Europa? Was können deutsche Unternehmen tun? Und es gibt natürlich eine Stärke, die wir hier in Deutschland insbesondere, aber auch europaweit haben. Und das ist unser starkes Commitment zu Open-Source-Initiativen, Projekten und Angeboten. Und das ist auch der Grund, warum wir heute einen ganz besonderen Gast zu diesem Thema eingeladen haben. Aber Klaus, ich glaube, vorher müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen, oder?
Ja, also wir stellen uns mal kurz vor für diejenigen, die uns nicht, was verwunderlich wäre, bei jedem Podcast tatsächlich verfolgen. Mein Name ist Klaus Voigt, ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker und heute als Berater und Coach aktiv. Und an meiner Seite, wie immer, Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Ja, und jetzt zu unserem Gast, den man wohl zu den deutschen Evangelisten im Open-Source-Bereich zählen kann. Es ist Peter Ganzen, Geschäftsführer von Univention. Das Unternehmen bietet seit vielen Jahren Open-Source-Software für den Betrieb von IT-Infrastrukturen an. Hauptprodukt ist der Univention Corporate Server, eine Linux-basierte Plattform für Identity and Access Management.
Peter, sag uns doch gleich zu Beginn mal deine Meinung. Hat sich aus deiner Sicht was verschoben im Verhältnis deutscher Kunden zu US-amerikanischen ITK-Anbietern, seitdem Trump der Präsident ist? Haben wir da schon sowas wie eine Vertrauenskrise oder ist da Business as usual aus deiner Sicht?
Da hat sich deutlich was verschoben. Also wir haben das schon in der ersten Trump-Präsidentschaft ja gesehen, dass insbesondere aus dem Bereich der öffentlichen Hand, aber auch bei einigen Unternehmen, man sehr skeptisch geworden ist. Es hat da 2019 war das, glaube ich, diese PwC-Studie, die vom Bundesinnenministerium beauftragt gewesen ist, gegeben, die sich mit der Abhängigkeit insbesondere zu Microsoft, aber auch zu anderen US-amerikanischen Anbietern beschäftigt hat und die von einer ernsthaften Schmerzpunkten, ernsthafte Bedrohungslage und ernsthafte Abhängigkeit gesprochen hat. Das hat ja auch dann dazu geführt, dass man Dinge wie das Zentrum für digitale Souveränität initiiert hat. Das ist dann ein bisschen während der Biden-Präsidentschaft in Hintergrund geraten. Aber es war immer da und das haben ja auch alle gewusst, dass Trump wiedergewählt werden kann. Und man kann jetzt sagen, da hätte man schon deutlicher auch reagieren können, aber es ist schon jetzt sehr deutlich, dass also sowohl aus der Verwaltung, aus Organisationen, die also sicherheitsrelevant sind, aber auch so Energiewirtschaft, dass sie sich alle sehr, also kritische Infrastruktur, sehr intensiv damit beschäftigen, welche Gefahren gehen eigentlich von diesen Abhängigkeiten aus, denen sie da jetzt ausgeliefert sind.
Jetzt ist natürlich die Abhängigkeiten, von denen du gerade sprichst, die sind ja noch sehr viel intensiver geworden in den letzten Jahren, einfach durch das ganze Thema Cloud Computing. Wie siehst du das? Wie sieht man das auch in der deutschen Open Source Szene? Ist das überhaupt umkehrbar noch? Kann man da noch wieder raus aus dieser Abhängigkeit?
Also da kann man natürlich wieder raus. Also erstmal, es ist richtig, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob eine proprietäre Software, in die ich nicht reingucken kann, in meinem eigenen Rechenzentrum, auf meinem eigenen Server läuft. Da kann ich vielleicht noch mit Netzwerktechnologie auch abschirmen, wobei man auch da sagen muss, letztlich eine Software zu betreiben, bei der ich nicht zeitnah auch Updates einspiele, ist auch nicht seriös und auch nicht sicher. Und über das Einspielen von Updates hat natürlich, wenn das Herstellerunternehmen von, sagen wir mal, dem US-amerikanischen Staat genutzt wird, um eine Hintertür einzubauen oder einen Kill-Switch zu implementieren, kann ich es über ein Update auch machen. Das heißt, eigentlich ist auch bei der on-premise betriebenen Software die Abhängigkeit genauso groß wie bei der Cloud-basierten Software. Aber bei der Cloud-basierten Software kann ich natürlich schneller, kann der Cloud-Provider deutlich schneller abschalten, kann auch einfacher an der Preisschraube drehen. So, aber die Frage war ja, ist diese Abhängigkeit umzukehren. Und das kann man natürlich überhaupt nicht allgemein für alle Organisationen und für alle Arten von Software beantworten. Es gibt Bereiche, in denen ist das verhältnismäßig einfach. Also im Datenbankbereich beispielsweise gibt's da viele gute Erfolge. Es gibt Bereiche, also wo die Software doch sehr mit allen möglichen Prozessen im Unternehmen verdrahtet ist und Dateiformate da sind, die schwer einfach von anderer Software zu bedienen sind, wo es einfach ein Stück weit aufwendiger ist. Aber was mich da optimistisch macht, ist, ich bin ja jetzt auch schon so seit 25, 30 Jahren in der IT unterwegs. Wir haben schon so oft irgendwelche Systeme in der IT gehabt, wo wir gesagt haben, die haben einen derartigen Vendor-Login, also angefangen von den Unix-Mainframes, dann von Novell, eDirectory. Jetzt ist ja auch, der Windows-Client immer weniger wichtig, weil immer mehr mit mobilen Geräten einfach gearbeitet wird, wo dann Technologiewechsel stattfinden und plötzlich gibt es eine ganz andere Technologie und dann werden auch solche Abhängigkeiten wieder überwindbar. Und die Chance sehe ich da tatsächlich auch hier. Also wenn wir das wollen, können wir das ablösen.
Jetzt, wenn man mal annehmen würde, Open Source ist die Lösung. Und man schaut sich mal an, wen gibt es da auf dem Markt? Da gibt es natürlich eine Univention, relativ kleines Unternehmen, dein Unternehmen. Es gibt eine Red Hat, ein großes Unternehmen, aber irgendwie dann auch bei IBM.
IBM letztlich. Ne?
Richtig, also, ist eine IBM. Ja. Und ich frage mich schon oft, gibt es diesen einen großen oder diese Handvoll große Hersteller, die ein Unternehmen dann auch wirklich an die Hand nehmen können und sagen können, wir fahren jetzt mal eine komplett neue Strategie Richtung Open Source, wir öffnen unsere gesamte Infrastruktur und wir legen wirklich Wert darauf, auch sämtliche Innovationen aus dem Open-Source-Umfeld für uns zu nutzen. Gibt es diesen Begleiter oder gibt es aus deiner Sicht auch die IT-Shops, die IT-Abteilungen, die selbstständig in der Lage wären, so ein Unternehmen komplett umzukrempeln?
Also ich glaube, dass die IT-Leitungen, das gibt es auch und wir sehen ja auch in der Industrie viele Beispiele, also im Automotive-Bereich, wo Open-Source-Program-Offices aufgebaut werden in den Organisationen, bei den Softwareherstellern, bei SAP auch, beschäftigt sich auch intensiv mit Open-Source. Bei Cariad, bei Daimler wissen wir das, im Handel, wo sich intensiv damit beschäftigt wird, weil man diese Abhängigkeiten loswerden muss. Das ist ein langer Weg, weil die großen US-amerikanischen Digitalunternehmen sich in Wirklichkeit schon seit 30 Jahren sehr intensiv mit Open-Source-Software beschäftigen und die auch einsetzen. Also wenn man guckt, was macht Google und Meta und Amazon wirklich, dann verwenden die entweder selbstgeschriebene Software oder Open-Source-Software, aber die haben keine Abhängigkeiten zu anderen Unternehmen da. Eins sind die nicht eingegangen. Aus gutem Grund. Dann kann man vielleicht auch sagen, es ist vielleicht auch eine Stärke, dass jetzt Open Source nicht die gleiche Monopolisierungstendenz entwickelt wie proprietäre Software. Und dann ist es natürlich richtig, dass das Anbieterumfeld da sehr, sehr heterogen ist. Da haben wir einerseits die Lösungshersteller, also das sind eben Unternehmen wie tatsächlich mein Unternehmen, wie Open Exchange, wie Nextcloud, wie Matrix Elements oder auch die Distributionen wie Red Hat oder SUSE, die dann größer sind und auch ein breiteres Portfolio oft haben. Aber wir haben natürlich auch die Berater, also die Capgeminis und SVAs und Accentures und PwCs, die sich ja auch alle sehr intensiv mit Open Source beschäftigen und auch teilweise richtig gute Leute haben, um da Beratung durchzuführen. Das geht ja auch im Open-Source-Umfeld besser, weil ich kann überall reingucken, ich kann das Know-how auch wirklich selber aufbauen. Das heißt, also ich würde sagen, für die meisten Organisationen sind die Ressourcen und die Kapazitäten am Markt schon da. Wenn das jetzt alle gleichzeitig machen wollen würden, dann hätten wir tatsächlich einen massiven Ressourcenengpass.
Okay. Peter, wenn du mit potenziellen Kunden sprichst, gibt es da das eine Argument, das dir immer wieder begegnet, von der Kundenseite sagen, na ja, also Open Source, ich bin mir ja nicht so ganz sicher.
Also ich glaube, der Markt hat in der, also vielleicht spreche ich auch mit den falschen Leuten, aber die Leute, mit denen ich spreche, die stellen nicht Open Source an sich in Frage. Die sagen nicht, ist Open Source jetzt eine schlechte Lizenz oder ist das ein schlechteres Produkt, weil es Open Source ist? Im Gegenteil. Die sagen, ich verstehe, Open Source gibt mir erstmal einen strategischen Vorteil. Also, das ist ja auch, Open Source ist ja keine Technologie, sondern Open Source ist eine Lizenz. Und die gibt dem Kunden einen Vorteil. Und dann kommen aber natürlich jede Menge berechtigte Fragen. Die sind, kann das spezifische Produkt, für das ich mich jetzt interessiere, das, was ich brauche, das muss ja auch noch gegeben sein, ist der Service da? Ist die Beratungskapazität da? Wie sieht es mit der Weiterentwicklung aus? Wie sehr bin ich dann von dem Unternehmen abhängig, das mir diese Software liefert? Weil nur, weil ich theoretisch in der Lage bin, sie selber weiterzuentwickeln, heißt ja noch nicht, dass ich praktisch auch dazu in der Lage bin. Welche Kapazitäten sind da am Markt verfügbar? Diese Fragen sind alle da. Die sind aber ehrlich gesagt gar nicht so anders wie bei proprietärer Software. Da muss ich ja auch fragen, kann das Produkt, was ich brauche, ist die Beratungskompetenz vorhanden? Und wenn man dann genau hinguckt, muss man sagen, wenn das Produkt technisch kann, was ich brauche, wenn ein Unternehmen dahinter steht, das auch die Services liefern kann, glaubwürdig liefern kann, die der Kunde braucht, dann ist Open Source eigentlich nur noch ein Vorteil.
Jetzt haben wir aber in der, nehmen wir mal das Beispiel Microsoft, das liegt ja nun nahe. Wir haben ein gigantisch großes Softwareunternehmen, das auch noch ein sehr, sehr großes Ökosystem an Partnern unterhält. Das heißt, als Anwender, glaube ich, fällt die Entscheidung relativ schnell dafür zu sagen, da bin ich auf der sicheren Seite, da brennt nichts an, ich bewege mich einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen langsam ist, mit einer Microsoft, dann habe ich keine Scherereien. Das Partnernetzwerk ist intakt. Ich kann immer jemanden rufen, der mir hilft. Support ist da. Und unter Umständen muss ich vielleicht sogar gar nicht so viele Leute in meiner IT-Abteilung vorhalten, wie ich sie haben müsste, wenn ich alles mit Open Source machen würde. Sind das Argumente, denen du folgen kannst?
Das sind auf jeden Fall Argumente, die man im Markt sieht. Man muss auch da, glaube ich, ganz genau hingucken, was sind das eigentlich für Kunden und wer spricht da eigentlich? Aus der Perspektive eines KMU oder vielleicht auch eines Mittelständlers würde ich sagen, hätte man das vor Trump und als alle noch daran geglaubt haben, dass wir wirklich ein Welthandel aufbauen, in dem solche Störungen gar nicht auftreten können, wie wir sie jetzt durch Russland und durch die USA und ja auch in Bezug auf China sehen, hat man ja vor 15 Jahren geglaubt, das wird alles eins und zentral reguliert und wir können uns alle sicher sein. Das ist ja nicht so. Ist nicht so gekommen und sieht auch jetzt, glaube ich, niemand mehr, dass das kommt. Also da hätte man das vielleicht sagen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, auch diese Produkte haben ganz schön lange Einführungszeiten und Migrationszeiten. Und auch da gibt es ganz schön viel Komplexität. Also auch da muss man mal die Hochglanzbroschüre, die diese Unternehmen sehr gut präsentieren, von der Realität trennen. Und wenn wir uns dann angucken, dass bei der Bundeswehr für mehrere Milliarden Euro eine Migration von Lotus Notes auf Microsoft Exchange durchgeführt wird, über einen Zeitraum von 10 Jahren, dann muss man ja sagen, also Freunde, das Versprechen, was du, Heinrich, gerade da so paraphriert hast, das wird ja nicht eingelöst. Und das ist ja vielleicht mit Open Source Software sogar deutlich einfacher einzulösen.
Peter, wenn letztlich sind es ja Leute, die entscheiden, ja, die Führungsmannschaft. Wenn du dir so eine Führungskraft anschaust, ist es so, dass mit den ganzen Veränderungen, die wir gesehen haben, dass die dann eher dazu neigen, sagen, boah, ich habe so viele Themen, so viele Wellen, die ich reiten muss, da möchte ich beim Thema IT eher auf der sicheren Seite sein und kaufe mir was von der Stange? Oder ist es so, dass du sagst, liebe Führungskräfte, genau jetzt seid ihr gefordert und jetzt braucht es den Mut, um tatsächlich für die nächsten 10 Jahre zu denken?
Es gibt ja nicht die eine Führungskraft. Und ich glaube, das hängt auch stark davon ab, wie nah die Einschläge für die betreffende Führungskraft tatsächlich sind. Ich habe neulich mal mit dem NDR zusammen da auch so ein Stück gemacht zu Open Source und haben die mich interviewt und hatten sie auch den IT-Leiter von Otto dabei. Das ist ja so ein typischer mittelständischer oder eigentlich ist das kein, also aber zählt noch als Mittelstand Unternehmen, der hat gesagt, ich habe mich getäuscht. Ich habe das geglaubt, dass man zwar nicht auf einen Amerikaner setzen sollte und da auch irgendwie ein bisschen Auswahl haben sollte, aber jetzt wache ich in einer Welt auf, die anders ist und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Kunden, die Daten unserer Kunden schützen können und dass wir selber hier, dass uns nicht einfach der Stecker gezogen wird, wenn wir uns nicht richtig aufstellen. Das wird aber auch jeder unterschiedlich bewerten. Und meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die im Public Sector unterwegs sind, die in Kritis unterwegs sind, die im Bereich Verteidigung, Polizeien und so weiter, die sind natürlich alle sensibler, sag ich mal, als vielleicht ein KMU mit 150 Mitarbeitern, das sagt, da warte ich jetzt erstmal auf andere, die mir vorführen, dass es auch funktioniert. Ich will aber auch noch mal was zu diesem von der Stange sagen. Weil da gibt es ja auch so die Vorstellung, wenn ich proprietäre Software kaufe, dann ist das alles fertig und funktioniert sofort. Haben wir gerade drüber gesprochen. Nein, das muss auch in deine Prozesse integriert werden. Und das ist auch sehr, sehr komplex. Und die Umstellung von dem klassischen Office auf Microsoft 365 heißt, deine Visual Basic Makros funktionieren nicht mehr und überleg dir was und so weiter. Und gleichzeitig ist ja das, was die Open Source Industrie tut, ist Open Source Produkte von der Stange zu produzieren, die genauso einfach implementierbar sind, die supported sind, die ich als Standardprodukt einsetzen kann, wo mir Security Updates verlässlich geliefert werden. Und das macht es dann auch einfacher, diesen Schritt zu gehen.
Ich habe da ja mal eine ganz freche Frage, Peter. Es gibt doch immer wieder auch Kritiker, die sagen, Open Source, die Open Source Szene ist nicht ganz so innovativ wie die Anbieter proprietärer Produkte, die halt davon leben und ihre ganzen Mitarbeiter davon bezahlen müssen letztendlich. Das heißt, da wird dann immer so ein bisschen unterstellt, dass in der Open-Source-Szene viele Produkte nachgebaut werden, die letztendlich von irgendeinem Anbieter proprietärer Software vorher entwickelt worden sind. Kannst du das bestätigen oder hältst du das für Blödsinn?
Ich glaube, das ist auch wieder keine Frage von proprietär oder Open-Source. Also, Es gibt tolle Produkte, die von Anfang an als Open Source Produkte gestartet sind. Also ich sage jetzt mal Kubernetes. Wer hätte denn, es gab auch nicht in proprietär ein derart skalierbares Cloud-Management-System oder Elasticsearch oder andere Sachen. Also da. Und natürlich gibt es auch tolle, innovative, proprietäre Produkte. Es gibt aber auch irrsinnig viele nachgebaute proprietäre Produkte. Das ist keine Frage der Lizenz. Insofern, ich kann das eigentlich nicht bestätigen.
Lass uns doch noch mal kurz auf das Thema Cloud Computing zu sprechen kommen. Wir haben es ja eben schon mal gestreift. Wir haben eine Reihe von auch sehr großen Unternehmen in Deutschland, auch DAX-Unternehmen, die unwahrscheinlich viel in den Clouds der großen US-Hersteller gerade machen. Immer mit ein bisschen schlechtem Gefühl, sage ich mal. Das ist zumindest das, was ich so mitnehme, wenn ich mit den CIOs dort rede. Wir haben in Europa ein Angebot, das sich langsam entwickelt. Ich denke jetzt mal so an eine Stackit von Lidl und Schwarz oder an IONOS von United Internet oder so. Und dann gibt es eben auch Open-Source-Angebote, eine Nextcloud oder eine HomeCloud und so. Das sind so die Welten. Aber
wobei das ganz unterschiedliche Dinge sind. Ne?
Ja.
Also Nextcloud heißt zwar Cloud, ist aber kein Cloud-Angebot. Sondern Nextcloud ist eine Open-Source-Software, die in der Cloud betrieben werden kann und auch in der Cloud betrieben wird. Also es gibt jetzt nicht an sich einen Wettbewerb zwischen, ich sag mal, Stackit und Nextcloud, sondern Nextcloud ist ein Open-Source-Werkzeug, was bei, und ich glaube, IONOS tut das, bei Stackit weiß ich es nicht, was die verwenden können, um damit SaaS-Angebote zu bauen, ohne dass sie das ganze Thema File-Sharing und kollaborative Dokumentenbearbeitung und alles Mögliche, was diese Software eben kann, selber erfinden müssen. Und ich glaube, das kann für viele Unternehmen und Anwenderorganisationen auch Schlüssel zur Lösung sein, dass man sagt, ich setze auf Softwareprodukte, die ich in der Cloud nutze, die selber Open Source sind. Und versetze mich dadurch in die Lage, sehr viel schneller von AWS zu Stackit, von Stackit zu IONOS und von IONOS zurück zu Azure zu migrieren und bin nicht so sehr in einem spezifischen Cloud-Angebot dann gefangen. Und das ist auch meiner Beobachtung nach etwas, was insbesondere die, also Schwarz und IONOS und andere, die spielen diese Karte ja auch und sagen, bei uns kannst du diese Open-Source-Werkzeuge nutzen und wir sind besonders gut da drin, dir die zur Verfügung zu stellen.
Aber ich kann ja vermutlich nur, ich kann nur einen bestimmten Bruchteil dessen, was ich in einer Amazon oder einer Azure Cloud tun kann, mit Nextcloud letztendlich abbilden, um dann bei Stackit oder IONOS laufen zu lassen. Also die Funktionsvielfalt habe ich da ja nicht, oder?
Also das stimmt. Das ist aber, also letztlich ist es ja auch bei Amazon so, wenn man da in diese Cloud-Konsole geht, das sind unwahrscheinlich viele unterschiedliche Dienste und Amazon ist schon sehr gut da drin, die alle miteinander zu integrieren und da auch einen hohen Login zu erzeugen. Und wenn ich unreflektiert über Jahre die ganze Amazon-Welt konsumiert habe und das alles genutzt habe, dann ist es schon auch aufwendig, da wieder raus zu migrieren. Ist bei Microsoft genauso und das ist ja auch deren Strategie. Gleichwohl gibt es doch für einen ganz überwiegenden Teil der Sachen, die ich jetzt wirklich brauche, um Anwendungen zur Verfügung zu stellen, um meine eigene Arbeit zu organisieren, sehr, sehr gute Angebote. Und ja, und dann muss ich schon ein bisschen auch strategisch denken und gucken, welche nehme ich denn und welche sollte ich vielleicht nicht nehmen, weil die mich dann doch sehr proprietär an wen auch immer binden.
Peter, ich würde noch mal gerne auf die Eingangsfrage, die wir gestellt haben, zurückkommen. Die Abhängigkeit Europas, die Abhängigkeit Deutschlands von der IT-Industrie in Amerika. Wie siehst du die Chance, dass wir in der Lage sind, hier einen eigenen Industriestandard aufzubauen? Müsste vielleicht die EU da einen neuen Rahmen schaffen? Wie siehst du das?
Also ich glaube, die Chance ist da und es wird nicht einfach so zufällig passieren. Und deswegen stimme ich auch zu. Da sind auch Regierungen. Deutschland kann da viel tun. Die EU könnte da gemeinsam noch mehr tun, gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir sehen das. Ich bin ja selber mit dem Identity und Access Management Produkt, was wir machen, Teil dieser Open Desk Initiative und des Open Desk Produktes, was das Zentrum für digitale Souveränität bisher für das BMI und zukünftig dann für das BMDS macht, Teil. Und wir sehen, wie groß das Interesse aus ganz Europa ist an diesem Produkt und dass man es eigentlich sehr, sehr schnell einsetzen will, auch mitentwickeln will und sehr interessiert daran ist, hier gemeinsam was zu machen. Die Staatsquote liegt in Deutschland und ich glaube in Europa so bei 50%. Wenn wir davon ausgehen, dass die IT-Ausgaben des Staates auch ungefähr in dieser Größenordnung sind. Und wenn wir mal uns überlegen würden, was würde passieren, wenn der Staat sagen würde, er würde ab 2035 ausschließlich Open-Source-Software einkaufen, dann würde das in der Open-Source-Industrie ein derartiges Investitions- und Innovationsfeuerwerk in Gang setzen, dass wir innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, dazu in der Lage wären, 95% der Painpoints, die heute in irgendwelchen Produkten noch da sind, zu beseitigen. Und dann sind es wirklich nur noch ganz wenige Fälle, wo jemand sagt, nee, ich kann da immer noch nicht weg. Und das ist tatsächlich, ich bin ja auch Vorsitzender der Open Source Business Alliance, einer der Vorschläge und der Wünsche an Politik, dass sie solche Rahmenbedingungen setzen. Das kostet noch nicht mal extra Geld, sondern man muss einfach nur diese Rahmenbedingungen setzen und dann entsprechend ausschreiben. Und am Ende wird man Kontrollierbarkeit, Nachhaltigkeit, mehr Gestaltungsfähigkeit gewinnen und eine deutlich stärkere Industrie hier in Europa, weil das Geld dann ja auch hierhin viel mehr fließt. Man muss ja auch sagen, dass von den Milliarden, die auch Government für proprietäre Software ausgibt, die tun immer so, dass das alles in die Entwicklung geht. Aber da geht ja auch ganz viel da in Marketing, in Abschottung, in sich mit viel Aufwand zu überlegen, wie man die Abhängigkeit noch weiter steigern kann. Und wir bezahlen unseren eigenen Sargnagel damit. Und da müssen wir eigentlich wirklich rauskommen.
Hast du denn vielleicht schon Kontakt aufgenommen mit unserem neuen Digitalminister, dem Carsten Wildberger? Ist das aus Sicht von dir und vielleicht auch von der Open Source Business Alliance ein guter Move, dass wir jetzt mal einen Digitalminister haben?
Also wir sind mit dem Zuschnitt des Digitalministeriums weitgehend sehr zufrieden. Viele Forderungen und Vorschläge, die wir auch im Vorfeld gemacht haben, sehen wir tatsächlich jetzt erfüllt. Ganz entscheidend dieser Zustimmungsvorbehalt des BMDS bei Digitalausgaben anderer Häuser, dass man jetzt endlich mal in die Lage kommt, an einer Stelle zu erfassen und zu steuern, wofür wird eigentlich Geld ausgegeben. Man muss wissen, die öffentliche Hand weiß das bisher weitgehend nicht, wofür sie eigentlich Geld ausgibt. Und ich habe heute gerade mit dem Stefan Heumann von Agora Digitale, wie heißt die, Agora Digitale Transformation gesprochen, die dazu Studien veröffentlicht haben und die sagen, es ist irrsinnig schwer, diese Zahlen rauszubekommen, nicht weil die öffentliche Hand die nicht rausgeben will, sondern weil sie einfach nicht weiß. Und hier für Steuerungsfähigkeit zu sorgen und auch jemanden zu haben, der solche Sachen schon mal gemacht hat, ist erstmal wirklich eine gute Sache. Und wir sehen auch die richtigen Abteilungen da. Ich kenne Carsten Wildberger persönlich nicht. Ich kenne Markus Richter und schätze ihn auch und bin froh, dass er da auch weiter als Staatssekretär ist und da auch für Kontinuität bei so ein paar Sachen wohl sorgen wird. Aber es gibt natürlich irrsinnige Herausforderungen. Es gibt ja auch irrsinnige Beharrungskräfte der öffentlichen Verwaltung. Und da wird er sich jetzt gegen durchsetzen müssen. Und da ich ihn nicht kenne, kann ich das auch jetzt nicht einschätzen, wie erfolgreich er damit sein wird. Wir haben ihm als OSBA natürlich ein Schreiben zukommen lassen, dass wir sehr gerne zeitnah mit ihm sprechen wollen. Ich würde das gerne tun, sobald wie möglich. Ich befürchte nur, ich bin nicht der Einzige, der so ein Schreiben da jetzt hingeschickt hat, sondern da gibt es viele.
Peter, mir gefällt dein Bild von, dass wir nicht unseren eigenen Sargnagel finanzieren sollten. Ja, und ich nehme, um das vielleicht als Abrundung und Schluss für unseren Podcast zu gestalten, ich nehme mit, ja, wir sind in der Lage, in Europa und in Deutschland tatsächlich die Abhängigkeit runterzufahren, deutlich runterzufahren, indem insbesondere die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und dieses Datum 2035 ist ja nicht so weit weg. Ja, und das wäre aus unserer Sicht dann tatsächlich ein positives Narrativ, um endlich die Bewegung nach vorne zu kriegen. Ganz herzlichen Dank für den Austausch, Peter Ganzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de. Abonnieren Sie uns gerne auf den gängigen Plattformen und ich würde sagen, wir hören uns.